Unklassisch, der Podcast für Latein und Antike im 21. Jahrhundert. Mit Patrick und Jana.
Herzlich willkommen zurück oder vielleicht auch neu bei Unklassisch. Hier ist wieder unser Deep Dive zu den Annales von Tacitus. Und nachdem wir letzten Monat in der zweiten überlieferten Hälfte angekommen sind mit dem teilweise erhaltenen Buch 11, sind wir jetzt ziemlich regulär weiter dabei mit Buch 12. Mit wir meine ich natürlich wie immer auch Patrick.
Ja, hallo auch von mir.
Und ja, an einleitenden Worten kann ich mich jetzt eigentlich nur wiederholen, wie immer dieses Jahr. Ihr kennt das Muster, wenn ihr eine der vorherigen Deep Dive-Folgen gehört habt. Wir werden wieder zusammenfassen, was in dem Buch passiert, Buch 12, und hier und da eine sprachliche Notiz machen und eine Passage in größerem Detail besprechen, was ihr auch in den Kapitelmarken seht. Schreibt uns wie immer gerne Feedback an unklassisch@protan.me. Kommentar war wieder nicht drin. Leider, Textausgabe ist immer noch Häubner bei Täubner und die Übersetzung, die wir empfehlen, ist immer noch Oxford World Classics von J.C. Yardley mit einem hilfreichen Kommentar von Barrett. Wie immer alles in den Shownotes.
Genau, und ebenso wie immer freuen wir uns, wenn ihr, sollte euch dieser Podcast gefallen, ihn abonniert, bewertet, rezensiert, weiterempfehlt oder unterstützt auf Steady oder per PayPal. Und wenn ihr uns auch sonst zuhört, dann wisst ihr natürlich, dass es eine Ovid-Folge dank eurer Unterstützung schon möglich geworden ist und weitere können folgen.
Genau.
Wir sind in Buch 12 und Buch 12 beginnt im Jahr 49 nach Christus. Die Regierung von Claudius ist noch aufrecht. Und das Buch erstreckt sich dann vom Jahr 49 bis ins Jahr 54 nach und endet mit dem Tod von Claudius. Das nehme ich jetzt schon vorweg. Es hat 69 Abschnitte und es sind 36 Seiten in der Täubner-Ausgabe von Heinrich Häubner. Also wieder vergleichbar mit dem, was wir in den Büchern vom Anfang hatten. Und wieder ist es so, dass die Abschnitte sehr unnachvollziehbar verteilt sind, längenmäßig.
Ja.
Kurze Zusammenfassung dessen, was passiert. Es gibt diesmal wieder verstärkt, wir hatten das in den Tiberius-Büchern schon mal, diese Teilung zwischen zwei Schauplätzen, nämlich dem, was quasi in Rom passiert, jetzt mit Fokus darauf, was im Kaiserhaus am Hof passiert. Und das Ausland. Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Exkurse in außenpolitische, das heißt meistens kriegerische Entwicklungen. Und innenpolitisch gibt es auch viele Entwicklungen, aber alles, was sich an Entwicklungen vollzieht, passiert eigentlich innerhalb des Palastes. Mhm. Also es wird sehr wenig, schon noch in Ansatzpunkten, aber nicht annähernd so intensiv wie in den Tiberius-Büchern, geschildert, wie der Kaiser, also Claudius, mit dem Senat oder anderen Offiziellen interagiert, was natürlich einfach abbildet, dass die halt keine Rolle mehr spielen oder nicht mehr die vorgebliche Rolle, die sie unter Tiberius gespielt haben. Großer Rahmen des Beginns ist, dass die Nachwehen, die Entwicklungen nach dem Tod von Messalina und Messalinas Platz. Wir haben darüber gesprochen beim letzten Mal, dass es meistens nur einen Platz für eine Frauenfigur gibt bei Tacitus. Und das ist auch in dem Fall so. Messalina wird ersetzt in mehrfacher Hinsicht durch Agrippina, die jetzt dann die nächste Frau von Claudius wird. Und sich sofort und ja große Energie daran macht, die Machtübernahme ihres Sohnes Nero zu sichern. Das ist eine Sache, die sich so eigentlich ja komplett durchzieht, bis es dann eben am Ende des Buches erreicht wird. Und die Außenschauplätze sind vor allem Armenien, kennen wir schon, also der Bereich, wo auch der Einfluss der Parther stark ist. Britannien, das ist natürlich, weil jetzt in den Büchern, die wir verloren haben, Claudius ja sich in Britannien betätigt hat und da auch Eroberungen gemacht hat, allerdings eben nicht so endgültig, wie man sich das vielleicht wünschen würde oder die Römer sich das wünschen würden. Und natürlich auch noch weiterhin in Germanien, war ja auch noch nicht komplette Ruhe eingekehrt. Allesamt, also diese ganzen außenpolitischen Schauplätze, lassen sich irgendwie unter dem Banner nicht so das größte Ruhmesblatt für Rom zusammenfassen, würde ich sagen. Also da ist eigentlich nichts, wo man den Eindruck hat, dass da alles unter Kontrolle wäre. Und am Ende des Buches steht dann eben der Tod von Claudius und die Machtübernahme von Nero.
Na gut, 12.1. Da wird uns erstmal gesagt, dass die Tötung von Messalina am Ende des letzten Buches, war das ja, die eben nachhallt, weil Claudius jetzt natürlich eine neue Ehefrau braucht, weil Messalina ist ja tot. Und irgendwie nachvollziehbarerweise gibt es einen riesen Wettstreit darum, wer jetzt die Ehefrau wird. Das ist ja jetzt auch nicht unwesentlich. Und es gibt ein Treffen aller Parteien, die also verschiedene Frauen jeweils favorisieren, um das zu besprechen. Und da geht es dann vor allem darum, wie die jeweilige Kandidatin zu Claudius' vorhandenen Kindern sich verhalten würde. Also hat er schon einen Sohn, Britannicus, und eine Tochter, Octavia. Und natürlich reden da die Männer. Also ich glaube, die Frauen sind nicht mal dabei, sondern es treffen sich die jeweils unterstützenden Männer und tragen vor, warum die Frau, die sie unterstützen, jetzt die Ehefrau von Claudius werden soll. Ganz super.
Genau, am Ende steht dann aber der Triumph von Agrippina, die, auch wenn sie jetzt dann offensichtlich nicht so direkt eingebunden war in diese Gespräche, wie sich dann im späteren Verlauf herausstellt, doch sehr gut darin ist, Strippen zu ziehen. Also die wird da schon ihren Einfluss geltend gemacht haben. Und die ist ja auch nicht irgendwer. Agrippina ist, also Agrippina die Jüngere jetzt, ist eben die Tochter des Germanicus, also die Tochter von Agrippina der Älteren. Und damit ist sie, denn Claudius ist ja der Bruder von Germanicus, die Nichte von Claudius. Wir werden sehen, das ist jetzt noch nicht, bleibt nicht ganz unproblematisch, dieses Thema. Ihre ersten Schritte sind jedenfalls, gleich mal Pläne zu schmieden und anzufangen, sie umzusetzen. Also einer davon ist zum Beispiel, dass ihr Sohn, das ist der, den wir dann als Nero kennen und bezeichnen werden, aber der zu diesem Zeitpunkt noch nicht Nero heißt, sondern noch Domitius, also Domitius Ahenobarbus, der soll die Tochter von Claudius heiraten, Octavia. Also natürlich, um ihn da in die Erbfolge reinzubringen, logischerweise. Also nicht nur einfach in die Erbfolge einzubringen, sondern zweifach, indem er dann direkter noch mit Claudius verbunden ist. Problem ist dabei, Octavia ist schon dem anderen versprochen und das stellt sich dann aber gar nicht so als großes Problem heraus, weil Claudius hört ja sowieso immer auf das, was seine Frauen ihm einsagen. Das wissen wir aus dem ersten, also aus dem letzten Buch. Wobei Agrippina noch gar nicht seine Frau ist, aber bald Frau. Und ja, er will ihr da offensichtlich zu Willen sein und er beauftragt Vitellius damit, dass der Nebenbuhler, also der jetzige Verlobte von Octavia, angeklagt wird. Diesen Vitellius kennen wir auch schon, der kam im Buch 11 vor und war wohl auch Best Buddies mit Caligula.
Also in Buch 11, ich weiß gar nicht, ob wir den in der letzten Folge erwähnt hatten, der geisterte irgendwie mal in so einem Nebensatz darum, der muss vor allem in den verlorenen Büchern eine größere Rolle gespielt haben. Das ist jedenfalls nicht der von dem Vierkaiser, ja, Vitellius.
Nein,
das ist ein anderer. Just saying.
Und das Ergebnis dieser Anklage ist dann wie gewünscht, dass die Verlobung von Octavia aufgelöst wird. Also freie Bahn für Domitius Nero.
Genau, in 12.5 ist jetzt Jahreswechsel. Das heißt, wir haben mal wieder den Fall, dass die strikte Chronologie im Sinne von neues Buch, neues Jahr, der aufgebrochen wird, damit eben der Tod von Messalina prominent am Ende des letzten Buches und die Nachwirkungen und Agrippina hier gleich am Anfang platziert wird. Was auch sehr the scene setted für dieses Buch. Jahreswechsel jedenfalls beginnt damit, dass Claudius und Agrippina offiziell verheiratet werden. Das wird allerdings nicht groß gefeiert zu diesem Zeitpunkt, weil, du hast es schon erwähnt, er ist ja ihr Onkel. Und das ist jetzt nicht unbedingt so gern gesehen in Rom, weil das ist ja jetzt schon irgendwie Inzest. So. Da muss jetzt Vitellius sich wieder betätigen. Der ist nämlich Zensor gerade und hält eine flammende Rede vor dem Senat. Erstmal grundsätzlich darüber, was die Frau vom Kaiser angeht. Das ist ja, der Kaiser muss ja so große Lasten tragen und er braucht ganz dringend diese Unterstützung, bla bla bla. Ne? Alle sind super dafür. Und dann geht's konkret um Agrippina, die ja aus einer edlen Familie kommt, ne? Eben Tochter von Germanicus. Und sehr fruchtbar ist, ne, hat ja auch schon Kind, eben Nero. Mhm. Und ist ja auch moralisch wunderbar, diese Frau, ne? Alles ganz großartig. Und okay, Nichte und Onkel zu verheiraten, das gibt er jetzt zu, ist in Rom jetzt noch nicht so passiert. Aber woanders ist das ja gang und gäbe. Das ist ja jetzt, kann man doch mal sich anpassen hier in Rom, ne? Mhm. Der Senat scheint dann auch Feuer und Flamme für diese Geschichte zu sein und dann lässt Claudius das Gesetz ändern, damit diese Ehe legal ist.
Ja, praktisch, wenn man das machen kann.
Ja, und das stellt jetzt in verschiedener Hinsicht für Tacitus einen ziemlichen Wendepunkt dar in der Geschichte des Römischen Reiches. Und das schauen wir uns jetzt, wie er das beschreibt, ein bisschen genauer an.
Genau, diesmal also ein bisschen früher schon unsere Textstelle, die wir uns im Detail anschauen. Und ich lese sie wie immer auf Latein vor. Versa ex eo civitas et cuncta feminae oboidiebant non per lasciviam ut Messalina rebus Romanis inludenti. Adductum et quasi virile servitium palam severitas Axaepius superbia nihil domi impudicum nisi dominationi expediret.
Was ist passiert? Versa ex eo civitas, versa gedreht. Also das ist hier gleich markiert, dass wir hier an einem Kipppunkt stehen. Ex eo, ja, aufgrund dessen, also aufgrund dessen, was gerade passiert ist, also dieser Hochzeit und dem, was Agrippina da alles in Gang gesetzt hat. Civitas, das ist unser Subjekt, steht im Nominativ, feminin. Die Gesellschaft, ne? Also was heißt Civitas alles? Die Bürgerschaft alles, ne? Also ist jetzt schon mal eine Ansage, ne?
Ja, genau. Das wird jetzt hier dann noch weiter illustriert. Et cuncta feminae oboidiebant. Et, also und. Und dann cuncta. Und das heißt ja jetzt alle Dinge oder alles. Steht üblicherweise im Plural. Gibt es das überhaupt im Singular? Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, cunctus gibt es irgendwo.
Ja, ich meine auch. Ja.
Aber es heißt eben in aller Regel alles oder alle. Und deswegen meistens im Plural, quasi immer im Plural, Nominativ, Plural, Neutrum oder Akkusativ. Und dann kommt hier Feminae und das muss jetzt hier Femininum, Singular, Dativ oder Genitiv sein. Wir müssen auf das Verb warten, um zu entscheiden, was es sein kann. Das Verb ist dann oboidieband und oboidire heißt eben gehorchen. Und das ist also dritte Person Plural Imperfekt. Und das heißt, dass wir ein Plural Subjekt haben und damit muss es dann eigentlich so sein, dass cuncta hier unser Subjekt ist. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil normalerweise ist cuncta nicht so subjektverdächtig, aber in dem nee. Fall in dem Fall geht's nicht anders und feminae muss dann eben ein Dativ sein, der Dativ, der da als Ergänzung zu oboidire steht, weil alle Verben, die gehorchen heißen, stehen mit dem Dativ. Und das gilt zum Beispiel auch für obsequi, was ja ein Kompositum von sequi ist und sequi hat eigentlich den Akkusativ bei sich und alle anderen Kompositor von sequi haben auch den Akkusativ bei sich, nur eben nicht obsequi, weil das in Analogie zu Wörtern wie oboidire den Dativ hat.
Ja, sehr beliebtes Thema in Stilklausuren, weil natürlich das Verb gehorchen jetzt auch nicht selten vorkommt.
Genau, parere ist auch eins, das mit Dativ steht. Ja.
Und das Einfachste ist natürlich obtemperare, weil es A-Konjugation ist. Steht auch mit Dativ.
Ja, das heißt also, alles oder alle Dinge gehorchten der Frau oder einer Frau.
Aber der Frau, ne?
Aber in dem Fall eben der Frau, weil es natürlich klar ist, dass es sich um Agrippina dreht. Ja, und warum imperfekt? Weil hier nicht die Handlungsgrenze im Vordergrund steht, sondern eben der Zustand, der zu dem Zeitpunkt herrschte. So war es. Und dieses cuncta ist eben tatsächlich wirklich sehr allumfänglich. Also bezieht sich eben dann den Staat, auf die einzelnen Personen, auf alles, was in Rom sich so vor sich geht.
Ja, also es ist sowohl der Aspekt mit dem Imperfektiven ohne Handlungsgrenze als auch dieses Cuncta ist irgendwie maximaler Umfang von dem, was jetzt alles.
Ja, es klingt wie so ein kosmisches Gesetz, ne?
Ja, genau. So, dann geht's weiter. Non per lasciviam. Non nicht. Hier kommt jetzt also irgendein zusätzlicher Gedanke. Das ist auch nicht untergeordnet, also wir hatten ja keine Konjunktion. Es muss also beigeordnet sein. Mal schauen, wie das jetzt sich genau gestaltet. Per lasciviam durch, ja, was ist lascivia? Zügellosigkeit, so Kontrollverlust.
unanständiges Verhalten.
Ja, alles machen, worauf man gerade Lust hat, erotische, was man nicht machen soll. Erotische Gefälligkeiten.
Ja. Ja, also was sehr Unrömisches.
Ja, genau.
Kann man zusammenfassen.
Ja, also durch Las Kivia, durch diese Zügellosigkeit macht jemand was nicht.
Mhm.
Und das muss jetzt eigentlich immer noch an Agrippina dranhängen. Also dass Agrippina, der jetzt alles folgt, also an dem Feminine muss das eigentlich immer noch irgendwie dranhängen, so vom Sinnzusammenhang her. Und die Aussage muss ja in die Richtung gehen, dass sie jetzt da nicht wahllos irgendwelchen Schrott veranstaltet, sondern was anderes macht. Wir haben ja auch schon gesehen, dass sie sehr genau weiß, was sie eigentlich haben möchte und da auch sehr konkrete Vorstellungen hat, wie das umzusetzen ist. Ja, mal schauen, wie das jetzt an ihr dranhängt, an dem Feminei im Dativ, wahrscheinlich mit einem Partizip.
Genau. Und jetzt kommt hier Ut Messalina. Und Ut heißt ja viele Dinge. Aber Ut ist primär ein Vergleichswort eigentlich. Ne? Also es ist irgendwie hier sinnvoll, mal mit so wie als Default Value zu arbeiten. Also wie Messalina. Also der Vergleich ist eben non per lasciviam ut Messalina. Also nicht durch Zügellosigkeit wie Messalina. Also auf eine andere Art und Weise, als Messalina es gemacht hat, die ja, das ist dann der Umkehrschluss aus dem, was da steht, alles mit Lascivia gemacht hat. Und das ist ja letztendlich auch ihr zum Verhängnis geworden.
Ja.
Und Agrippina hat das eben gesehen, beobachtet, daraus gelernt und macht es jetzt anders.
Genau. So, jetzt warten wir drauf, was, also es muss immer noch irgendwie aufgelöst werden mit irgendeiner Art von Verbform. Das kommt jetzt auch Rebus Romanis in Ludenti. Rebus Romanis, also es geht weiter mit den maximal allgemeinen Begriffen, ne, römische Sachen, Belange, Angelegenheiten, der Staat. Im Plural, Dativ oder Ablativ, mal schauen. Und was macht Agrippina damit jetzt nicht in Ludenti? Da ist jetzt unser PPA im Dativ, das wir schon erwartet haben, was sich auf Feminei bezieht. Illudere, ja, spielen mit. Ne? Also das, was man mit dem Staat nicht macht. Das heißt, sie macht sich nicht einfach über alles Römische lustig und spielt damit rum, als wäre das irgendwie ihr Privatvergnügen, wie Messalina das gemacht hat. Und hier steht jetzt ein Punkt. Und dann werden wir jetzt wohl erfahren, was sie stattdessen macht.
Genau. Und das kommt jetzt hier mit adductum et quasi virile servitium. Adductum, das PPP von adducere, was heranführen heißt. Das heißt, das wird jetzt das zum Ausdruck bringen, was sie da jetzt macht. Aber es deutet sich schon an, dass das in einer Passivkonstruktion funktionieren wird. Und das et ist hier so nachgestellt. Das könnte auch davor stehen, im et adductum und so weiter. Aber gerade in solchen... Irgendwie habe ich das Gefühl, es hat vielleicht mit diesem Subjektswechsel zu tun, oder? Also wenn das Adduktum hier vorgezogen wird, weil jetzt eben nicht weiter oder nicht das gedankliche Subjekt von davor, es war ja nicht das Subjekt, aber war die ganze Zeit klar, dass da Agrippina die Person ist, die das alles betreibt. Und dass das irgendwie hier so der Gedanke oder dass der Fokus sich da verschiebt, wird vielleicht begünstigt dadurch, dass dieses Adduktum da vorgezogen wird und das Ad dann so nachkommt. Also führt aber dann eigentlich diese Schilderung weiter. Also irgendwas wurde da herangeführt. Und was das eben dann ist, kommt danach, nämlich das virile servitium. Virile von virilis gehört zu vir. Vir heißt Mann, also männlich, von einem Mann, nach Art eines Manns, wie auch immer. Und dann kommt servitium, was eigentlich Sklaverei heißt. Also ganz wörtlich wurde diese männliche, mannartige Sklaverei herangeführt. Was soll das jetzt heißen? Es muss eigentlich sowas heißen wie, dass alles so lief im Staat, als wären alle versklavt. Das heißt, Agrippina tritt da quasi auf in der Rolle einer Herrscherin über die ganzen anderen. Und zwar in einer Rolle, die, das ist das, was in dem Virile drinnen steckt, eigentlich eher nach Tacitus Bewertung einem Mann anstünde. Und Yardley macht hier draus strict despotism with a masculine character. Ja. Was interessant ist, weil Despotism ja natürlich genau nicht das ist, was Servitium heißt. Also er dreht quasi den Gedanken um. Ne?
Ja, fand ich auch interessant.
Tatsächlich ist es eben eigentlich beschrieben aus Sicht der Bevölkerung, wie sich das anfühlt. Und bei Yardley wird es eigentlich aus Sicht von Agrippina beschrieben.
Ja, und gerade bei diesem Despotism with a masculine character, also gibt es eine andere Art von Despotism.
Ja, das ist halt das, was verloren geht, ne? Weil im Lateinischen mit dem Servitium, da ergibt das schon irgendwie Sinn, das mit diesem Virile zu modifizieren und zu sagen, so wie wenn ein Mann da herrschen würde.
Ja, und das Virile hier, also quasi Virile ist es ja auch.
Stimmt, ja.
Das ist ja auch deswegen so, weil ja im antiken Rom auch Frauen, die Hausherrin sozusagen, die haben ja auch versklavte Menschen befehligt. So,
ja,
ne?
Ja.
Aber hier ist halt gemeint, nicht wie eine Frau über die Hausversklavten befehligen würde, sondern wie ein Mann über alles befehligen würde. So, ne? Deswegen ist da dieses Virile auch nochmal, weil das nochmal, also nochmal eine andere Art von sowieso schon fürchterlicher Herrschaft ist mit Sklaverei. Ja. Palam Severitas ac Aesaepius Superbia. Palam ist irgendwie ein Wort, was Tacitus mag, oder?
Ja, kommt mir auch so vor.
Also ich meine, es steht sogar im Klett, aber so kommt einem das nicht unter. Aber hier jetzt mal wieder. Okay, egal. Jedenfalls heißt es öffentlich vor aller Augen. Hier kommt jetzt also wieder ein neuer Gedanke. Und das, wenn es so eingeleitet wird mit dem Palam, dann wird das ja so sein, dass sie irgendwas öffentlich macht und irgendwas im Privaten. Was macht sie jetzt öffentlich? Severitas, die Strenge. Das ist ja eigentlich eine urrömische Tugend, die Strenge. Cato, der Ältere, approves, man meinen. Ack und, ein enges und, Saepius, das ist der Komparativ von Saepe, noch öfter, Superbia, der Stolz. Ja, das ist jetzt natürlich nichts Gutes. So, das heißt, nach außen, also wir haben jetzt hier wieder kein Verb, weil Tacitus, ne, finites Verb überbewertet. Das heißt aber, nach außen gibt sie sich sehr streng und aber schon auch arrogant, ne?
Ja, voll, würde ich auch so verstehen. Ich frage mich halt auch gerade, ob das mit dem Severitas, weil, wie du richtig sagst, das ist ja jetzt prinzipiell nichts Schlechtes, ne? Aber ob das dann nicht durch das nachklappende Superbia dann, also rückwirkend, nochmal anders bewertet wird, oder?
Weil ich meine,
also den Vorwurf der übertriebenen Strenge gibt's ja schon in Rom schon auch. Ne? Also dass man irgendwie klischeehaft grummelnden, griesgrämigen Männern meistens vorwirft, dass sie irgendwie allzu streng sind oder so etwas, ist zumindest was ich aus so Dichtungskontexten meine zu kennen. Ne?
Ja, und gerade dadurch, dass dieses Severitas und dass danach sofort dieses Akt kommt, was ja dieses sehr enge Und ist, da muss man schon irgendwie darauf angespitzt sein, dass jetzt hier gleich noch mal was kommt, was das so ein bisschen modifiziert und was das dann so ein bisschen zusammennimmt. Und das ist dann wahrscheinlich Strenge im Sinne von auch, dass man halt nicht nachgibt. Auch dem Volk nicht, ne? Und daraus sich dann dieser Stolz ergibt, so, dass man halt niemandem irgendwas gibt.
Ja, ja, genau.
Auch wenn man vielleicht sollte.
Ja, ja, auch in Richtung Unnachgiebigkeit, ja, ja. Ja, und dann kriegen wir jetzt hier den Gegensatz natürlich. Nihil domi impudicum. Nihil heißt natürlich nichts. Und da wir sonst keinen Anhaltspunkt haben, was wir damit anfangen sollen, nehmen wir jetzt mal an, dass da diese Aufzählung weitergehen wird. Und dann kriegen wir eben domi. Und domi heißt eben zu Hause. Oder was wir dann eben oft als im Privaten sagen würden. Also das ist der Gegensatz zu Palam. Ja, und dann erfahren wir noch, dass dort, ne, domi ist ja der Lokativ, dass dort Nihil, das kennen wir schon, Impudicum ist. Und Impudicus heißt eben, ja, nicht dem Ideal des Pudor entsprechend. Sowas wie nicht angemessen zurückhaltend oder so. Schwierig zu übersetzen, weil Pudor schwer zu übersetzen ist. Und Schamgefühl ist kein Wort, das im Deutschen genug bedeutet, um das verwenden zu können an der Stelle. Aber ja, also es geht einfach darum, dass man, ja, unanständig, hast du da aufgeschrieben, es geht natürlich in die Richtung, ne? Also es hat irgendwie so ein...
Ja, irgendein Wort muss man halt mal hinschreiben dafür, dass jedes Wort, jedes einzelne deutsche Wort scheitert daran, ne?
Pudor ist halt das, was die Erwartungshaltung insbesondere an Frauen ist in der Öffentlichkeit und auch zu Hause natürlich.
Na, weil das ist doch jetzt wieder der Gegensatz zu Messalina, die da zu Hause diese zweite Hochzeit da feiert und Affäre genau. Hier, Affäre da, Affäre alles. Das muss doch, und ne, was Messalina gemacht hat, ist ja das Gegenteil von Pudor.
Mhm.
Da hat Agrippina jetzt draus gelernt, das macht sie nicht.
Genau so ist es, ja. Also genau, zu Hause lässt sie es nicht darauf ankommen, irgendwas Unanständiges zu tun, so irgendwie in die Richtung. Kurze Seitennot noch zu dem Domi, das wie gesagt lukrativ ist. Das wäre tatsächlich auch, wenn da noch irgendein Attribut dazu treten würde, ne, wie zum Beispiel in meinem Haus, dann würde das auch konkurrent dekliniert werden, dann wäre das tatsächlich Domi Meai.
Ja, AI aber dann geschrieben.
Mhm.
Übrigens nicht jedes Attribut, sondern nur das Attribut des Besitzers.
Mhm.
Also wenn ich jetzt sagen würde, in dem neuen Haus, dann wäre es in Domo Nova mit Ablativ.
Ah ja, genau.
Laut Rubenbauer.
Mhm.
Ob das immer so ist, sei dahingestellt, aber ja, und dann ist es Domi Meai. Ja, also das war auch immer so ein Highlight, wenn ich diesen Grammatikwiederholungskurs gemacht habe, wo halt diese Einzelformen abgefragt werden und wo dann halt auch Lokativ vorkommt, und dann ist das halt immer die Frage, okay, und wenn man jetzt das mein Haus dazu kongruent setzt, wie klingt es dann und so, bla bla.
Mhm.
Also Domus ist eins der wenigen Wörter, die im Lateinischen noch ein Lokativ hatte, auf ihm.
Die anderen sind Rus und?
Humus.
Stimmt.
Also der Boden, Humi auf dem Boden und Ruri auf dem Land.
Hm.
Und dann die Namen von Städten und kleinen Inseln der AO-Deklination im Singular.
Genau, kleine Inseln sind Sizilien oder kleinere.
Ja, genau. Und das im Singular ist wichtig, weil es Romai ist, das ist Romae, AE, im Lokativ in Rom, aber in Athen Athenis, weil Athena ja ein plurale Tantum ist und deswegen kein Lokativ bekommt.
Genau. Jetzt haben wir es abgedeckt.
Ja, man merkt ja, diesen Kurs sehr oft unterrichtet. Anyways, der Satz ist noch nicht fertig. Nisi dominationi expediret. Nisi, wenn nicht, außer wenn. Na klar. Also, ist ja logisch, dass dieses Nihil Domi Impudicum, dass es so nicht stehen bleiben kann, weil, also, dass sie natürlich schon was gemacht hat, was nicht angemessen gewesen wäre, aber eben unter einer bestimmten Bedingung, nämlich dass Dominationi, Herrschaft, und auch ein sehr starkes Wort für Herrschaft, ne, also das setzt auch so dieses Servitium jetzt diesmal aus ihrer Sicht irgendwie fort, ne.
Mhm.
Und zwar im Dativ, also mal gucken, was damit ist, expediere, eigentlich losbinden und dann auch entwickeln. Ne? Und das steht jetzt aber eigentlich mit einem Akkusativobjekt. Also was ist hier los? Die Herrschaft ist beteiligt an dieser Entwicklung und das Unanständige muss dann weiter das Objekt sein eigentlich. Ne? Also sie hat schon Affären, weil das muss ja gemeint sein, wenn sie dadurch vorankommt in Sachen Herrschaft.
Genau, das ist irgendwie so ein komischer, also ja, der Dativ irgendwie der Beteiligung, Expedio, eigentlich etwas auswickeln oder sonst irgendwas und dann aber vielleicht auch irgendwie so in Richtung, weil es dann ähnlich funktioniert wie bei Prodesse, ne, nützen, dass es irgendwie so in diese Richtung geht.
Ja, das ist irgendwie der Zweck, also das, der Dativ ist beteiligt im Sinne von, er ist hier das Ziel, also wir reden ja mal vom Dativ der Beteiligung, siehe unsere Dativ-Folge, aber das wäre hier final. Wenn man es klassisch deuten wollen würde, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja, genau.
Und bedeuten muss es eben, außer wenn es ihr in Sachen Herrschaft, wenn es sie voranbringt.
Mhm.
Dann macht sie eben doch Affären und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir hier natürlich noch ein Konjunktiv stehen, expediere, Konjunktiv imperfekt. Mhm. Und das ist ein C-Satz, ne, mit dem Nisi.
Mhm.
Ist aber kein Irreales, weil ein Irreales würde ja gar keinen Sinn ergeben, weil sie macht das ja gerade. Das ist wieder so ein Fall von totes Wissen. Ne? Man sieht ein Nisi und man sieht ein Imperfekt und denkt sich, es muss ein Irreales sein, weil Imperfekt Konjunktiv im C-Satz ist ein Irreales und ist es nicht. Das ist hier Nebentempus, weil wir in der Vergangenheit sind und dazu gleichzeitig. Und was hier los ist, ist, dass es eben keine Handlungsgrenze hat. Also sie macht es immer dann, wenn sie es für angebracht hält, um vorwärts zu kommen im Leben.
Mm.
Also eine Affäre zu haben oder...
Ja.
Andere unanständige Sachen, aber wahrscheinlich geht es darum, dass sie eine Affäre hat.
Schon.
Das heißt, es steht im Konjunktiv, weil das gewollt ist von ihr. Mm. Das ist ihr Ziel. Und deswegen Morphem gewollt, siehe unsere Konjunktivfolge ohne Handlungsgrenze. Ja, super. Sympathisch.
Mm. Ja, aber eine sehr Tacitus typische konzise Charakterisierung dieser Person. In Verbindung mit wieder so einer Art an der Person und an ihrem Charakter vollzieht sich auch eine Charakterisierung von Rom insgesamt zu diesem Zeitpunkt. Das hatten wir ja schon öfter mal.
Ja, und halt wieder die Sache, dass das, was die Frau da macht, schon allein deswegen schlecht sein muss, weil sie sich aufführt, wie ein Mann sich aufführen würde. Und wenn sie ein Mann wäre, wäre das alles völlig in Ordnung.
Ja.
Vielleicht nicht alles, aber schon das meiste. So, ne?
Wäre auf jeden Fall weniger der Erwähnung wert. Ja. So per se.
Aus unserer heutigen Sicht ist das ja schon wesentlich, dass Tacitus hier das als Riesenproblem darstellt.
Okay, dann lese ich es nochmal vor. Versa ex eo civitas et cuncta feminae oboidiebant non per lasciviam ut Messalina rebus Romanis inludenti. Adductum et quasi virile servitium, palam severitas axaepius superbia, nihil domi impudicum, nisi dominationi expediret.
So schön, dass dieses expediret, das ein die einzige finite Verbform in dem ganzen letzten Teil ist.
Stimmt.
Das passt doch 1a. Nun gut. Hm. Weiter im Text.
So, wir sind jetzt dann in Kapitel 8, also Kapitel 12, 8. Und ja, der bisherige Ehemann in spe, also Verlobte von Octavia, von dem wir vorhin gehört haben, dass er, also dass die Verlobung da aufgelöst werden musste, der nimmt sich am Tag der Feierlichkeiten das Leben. Ja.
Hm.
Und auf der anderen Seite wünscht sich Claudius hier für diese Feier sehr alte, althergebrachte Riten und das amüsiert dann alle.
Was man nicht alles tut. Agrippina möchte jetzt auch sich nicht nur unbeliebt machen. Also die ist sich schon bewusst, dass diese Hochzeit jetzt erstmal nicht so wahnsinnig gut ankommt angesichts der Konstellation. Und erwirkt erstmal, dass Senecas Exil rückgängig gemacht wird. Seneca, also der Seneca, der Jüngere, taucht hier im erhaltenen Text zum ersten Mal auf. Das Exil war, schreibt auch Barrett, auf Korsika, weil er angeklagt war, Liebhaber von Caligulas Schwester Julia Livilla gewesen zu sein. Damit ja auch Agrippinas Schwester. Und Agrippina erwirkt jetzt, dass er zurückkommt, weil Seneca ja so berühmt ist für seine Werke und sie erhofft sich davon, also dass das Volk ihr ein bisschen wohlgesonnen ist, wenn sie diesen berühmten Literaten zurückbringt. Außerdem möchte sie ihn als Tutor für Nero. Yeah, that's not gonna end well.
Ja, das wissen vielleicht viele, aber es ist natürlich trotzdem spannend, weil es halt der macht halt dieses irgendwie omnipräsente Faktum, dass Seneca der Lehrer von Nero war und so weiter, macht das hier historisch fest. Ne?
Ja.
Wir werden auch noch sehen, dass noch eine andere positive Einflussfigur auch in diesem Buch eingeführt wird. Ja, in Kapitel 12.9 werden Nero, also immer noch Domitius, und Octavia dann verlobt. Dadurch wird dann, beziehungsweise durch die dann anstehende Hochzeit, wird dann Nero zum Schwiegersohn von Claudius und damit ist er dann auf einer Ebene mit Britannicus. Das ist der leibliche Sohn.
Ja, das ist eine bestimmt sehr friedlich zu lösende Situation.
Genau, wir haben ja auch noch nie die Situation gehabt, dass wir leibliche Söhne und Adoptivsöhne parallel hatten und das war auch immer unproblematisch, wie wir uns erinnern.
Ja, du, Germanicus und Drusus haben sich ja angeblich richtig gut verstanden. Also einmal gab es das.
Zwei, dreimal gesagt worden, wir haben es nie wirklich gesehen, aber ja, stimmt.
Na gut. Also jetzt gehen wir erstmal in die Außenpolitik. Die Parther, die möchten mal wieder mit einer Gesandtschaft in Rom einen bestimmten Menschen, diesmal mehr... Meherdates heißt er. Den wollen sie zurück. Der ist nämlich in Rom und den möchten sie als Herrscher. Das ist ja auch ein Muster, das wir jetzt schon kennen, dass da jemand nach Rom kommt und möchte eine bestimmte Person zum König haben. Claudius schwingt eine Rede darüber, wie toll Rom ist und schickt den mit guten Ratschlägen des Weges. Schickt ihm auch noch einen Römer mit, der da in Syrien gerade in Charge ist. Und der eskortiert diesen neuen König jetzt auch und rät ihm zur Eile, wird aber ignoriert und dann bleiben sie winterbedingt in Armenien hängen. Und das ist jetzt natürlich keine sehr gute Konstellation.
Genau, und dann gibt es natürlich einen obligatorischen Gegenspieler zu diesem Meherdates. Und der bringt dann, das wird auch beschrieben, Opfer für Herkules. Und dann kommt es auch zu einem Vorfall, wo der interpretiert wird, als dass der Gott selber hier in Erscheinung tritt. Da werden nämlich Pferde aufgestellt, die sind fürs Jagen ausgerüstet und die kommen dann irgendwie mit leeren Köchern zurück und es werden so ringsum ganz viele tote Wildtiere gefunden und das ist dann eben, das ist, ja, der Gott selber
war da. Na klar, gibt keine andere Erklärung dafür. Und dann geht's hin und her, diverse Absätze lang, wer jetzt gegenüber wem loyal ist. Ein sehr beißender Kommentar von Tacitus ist noch, dass die dass es jetzt sozusagen aus hinreichenden Erfahrungen bekannt ist, dass die Barbaren aus Rom lieber Könige erbitten wollen, als sie zu haben, dann also Könige zu haben.
Das ist schon ein bisschen witzig auch, weil es schon so oft passiert jetzt, diese Konstellation.
Ich musste beim ersten Mal lesen dann auch ein bisschen drüber lachen, weil ja, das haben wir in der Tat sehr oft gesehen. Barbarus malle Roma petere regis quam habere. Ja. Nun gut, dann kommt es natürlich zum Kampf, den der Meherdates am Ende verliert. Der Gegenspieler lässt ihn am Leben, wie milde, und schneidet ihm nur seine Ohren ab. Okay. Und der Gegenspieler stirbt dann aber an einer Krankheit.
Naja, jedenfalls, das tut sich da bei den Patern. Und dann anderer Schauplatz im Osten, ein gewisser, also in den Kapiteln 15 bis 21 ist das, tritt hier ein gewisser Mithridates in Erscheinung. Das ist nicht der, der im Buch 11 erwähnt worden ist. Da gab es auch einen bei den Armeniern. Aber das ist jetzt ein anderer. Das ist einer, der sich da am Bosporus aufhält. Und der kam wohl auch schon in den fehlenden Büchern vor. Zumindest meint Barrett, dass das so ist. Genau, und der hat offensichtlich nicht mehr seine Herrschaft, die er vorher hatte. Und als Reaktion darauf rebelliert er jetzt hier gegen die Römer. Das endet nicht so wahnsinnig gut für ihn. Er fleht dann da gewissermaßen um Hilfe bei einem Stammesführer vor Ort und der wiederum wendet sich dann an Claudius und fragt Claudius, was soll er jetzt mit ihm machen? Und Claudius ist sich aber auch nicht sicher, meint dann aber, dass seine Vorfahren sich ja auch in Milde geübt haben und deswegen macht er das ja auch. Das ist in 1,20. Das ist irgendwie ganz nett, weil er sagt da eben so, ja, also den Vorfahren, die haben das auch so gemacht, dass man genauso großer Großmütigkeit sich gegenüber den Bittflehenden verhalten muss, wie man Entschlossenheit gegenüber dem Feind zeigt. Hm. Und das ist natürlich eine Formulierung, die schon sehr stark denken lässt an Parcere subjectis et debellare superbos.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ist natürlich in dem Zusammenhang ein bisschen lustig, weil es fast so ist, als ob Claudius sich da daran erinnern muss oder daran erinnert werden muss, dass das ja eigentlich so eine Art römische Grundsatzsache wäre. Und ist es offensichtlich nicht. Ich meine, dazu kann man jetzt sagen, es ist es bei Vergil ja auch nicht. Also wird er da auch stark hinterfragt, wie wir ausführlich diskutiert haben. Aber letztendlich ist es natürlich trotzdem, also das gehört halt irgendwie zum römischen Selbstverständnis, wenn auch nicht in unproblematischer Art und Weise irgendwie dazu. Und dass das hier so wie so ein Einfall ist, ist natürlich schon lustig.
Ach, da war ja noch was, ne?
Genau.
So wirkt es so ein bisschen. Ach, stimmt, ja, Mensch, jetzt wo ich so drüber nachdenke, da gab es ja so Verhaltensmuster, die man vielleicht befolgen sollte.
Ja, jedenfalls wird Mithridates dann an die Römer übergeben und kommt dann eben nach Italien und bleibt da wohl auch laut Barrett so lange, bis dann Galba an die Macht kommt, also nach Nero.
So in 1222 ist Agrippina wieder im Einsatz und zwar, wir erinnern uns, es gab ja diese Konkurrentinnen um die Position, die sie jetzt innehat und irgendwie aus ihrer Sicht nachvollziehbarerweise möchte sie diese Konkurrentinnen jetzt loswerden und zwar, wie sie das dann gerne macht, sehr nachhaltig. Mhm. Das heißt, einer Konkurrentin wird dann Wahrsagerei vorgeworfen und es ist schon sehr so geschildert, dass sie sich das einfach ausdenkt und Claudius in einem auch jetzt bekannten Muster schließt sich einfach allem an, was sie sagt. Mhm. So. Also Agrippina behauptet das, er meint, das ist so. Und wenn Claudius das vom Senat so präsentiert, dann wird das natürlich auch geglaubt vom Senat.
Oder zumindest sagt der Senat, dass es glaubt.
Ja. Weil es politisch nicht opportun ist, dagegen zu sprechen. Ne? Mhm. Also ja, das heißt, wir sehen hier das, was Tacitus oben angekündigt hat, quasi direkt in Aktion.
Mhm.
dass am Ende alles auf Agrippina hört. Sie räumt dann noch eine andere Frau ab, von der Claudius wohl nebenbei mal bemerkt hat, dass sie ja ganz gut aussehe. Und das reicht sozusagen schon, damit Agrippina sie loswerden möchte. Wo ich mich dann auch gefragt habe beim Lesen, also ist das wirklich passiert? Oder ist das wieder so eine Sache, wo man, wo Tacitus so mit einem sehr zugespitzten Fall ein bisschen so den Vibe der Zeit transportiert? Allerdings gibt es ja auch verschiedentlich belegt so verrückte Dinge, die zu dieser Zeit passieren, dass es einen irgendwie auch nicht wundern würde, wenn das tatsächlich so passiert ist.
Naja.
Naja, laut der Schilderung müssen beide ins Exil und die erste, also die tatsächliche Konkurrentin, wird sogar zum Selbstmord getrieben.
In den Kapiteln 23 und 24 gibt es dann jetzt hier politische Begünstigungen für Senatoren aus Gallien. Wir haben ja im letzten Buch besprochen, dass denen ja der Zugang zum Senat und auch zur Ämterlaufbahn und so weiter von Claudius gewährt wurde. Wahrscheinlich nicht zuletzt auch deswegen, weil er, wie gesagt, selbst in Gallien geboren ist. Die Vorrechte, die sie diesmal bekommen, sind, dass sie hier in ihre Provinz reisen dürfen, also quasi zurückreisen dürfen, nach Hause reisen dürfen wahrscheinlich.
Ja, muss so gemeint sein.
Genau, ohne jetzt irgendwie groß um Erlaubnis bitten zu müssen.
Ja, weil Senatoren sollten ja jetzt eigentlich nicht mal eben so weg sein, ne? Eigentlich.
Genau.
So muss die Geschichte eigentlich sein.
Klar, genau. Dann gibt es noch andere Entwicklungen, dass die Gebiete, Iturea und Judäa, die werden jetzt hier ja von den Römern annektiert und der Provinz Syrien zugeschlagen, weil nämlich die jeweiligen Könige gestorben sind. Genau, und dann erfahren wir auch noch, dass das Pomerium, also das kultisch abgegrenzte Stadtgebiet von Rom, wenn man so will, also letztendlich der Umfang des Gebietes, das quasi als Grenze der Stadt Rom in religiösen Angelegenheiten gilt,
ja.
Wichtige Kategorie, die natürlich aus moderner Sicht immer schwer nachvollziehbar ist. Aber das ist natürlich ein sehr starres, statisches Gebilde, logischerweise, aber das wird jetzt erweitert, das erfahren wir. Und wir erfahren auch, dass theoretisch jeder, der das Reich selbst erweitert hat, auch das Recht hat, das Pomerium zu erweitern. Und das heißt auch, dass Claudius das darf, denn Claudius hat ja mit Britannien das Reich erweitert, im Text, den wir eben nicht mehr haben. Aber ist dann die Einschränkung, die Tacitus macht, niemand hat das gemacht, mit Ausnahme von Sulla und Augustus. Und das ist dann der Aufhänger für, kennen wir jetzt auch schon, sehr Tacitus-typisch, da so ein bisschen einen kleinen Exkurs dran zu hängen über die Geschichte des Pomeriums.
Ja, genau. In 1225 ist Jahreswechsel und Claudius adoptiert jetzt Domitius. Dann jetzt wirklich bald Nero. Da ist vor allem ein gewisser Pallas einflussreich. Der ist auch vorher in dem Buch schon mal aufgetaucht, weil der sich nämlich für Agrippina eingesetzt hat in diesem Wettstreit, um wer jetzt die Ehefrau wird. Und wenig überraschend hat er auch eine Affäre mit ihr. Das ist also wahrscheinlich eine von diesen Affären, die sie dann hatte, um vorwärts zu kommen. Der überzeugt nämlich Claudius von dieser Adoption, weil die Vorgänger ja auch adoptiert haben. Was ja in der Tat Tiberius gemacht hat und Augustus ja auch.
Ja.
Und Claudius macht dann nicht nur das, sondern setzt Nero dann in der Reihenfolge sogar vor seinen eigenen Sohn Britannicus, weil Nero auch 3 Jahre älter ist. Und das verkündet er auch im Senat, dass also jetzt Nero sozusagen offiziell der designierte Nachfolger ist. Und Tacitus erwähnt dann auch, dass Experten zu der Zeit angemerkt haben, dass in der patrizischen claudischen Familie bis dahin noch nie adoptiert wurde. Was ich schon fast unglaubwürdig finde, weil das in Rom ja wirklich eine sehr gängige Praxis ist. Aber anscheinend ist das in dieser ja doch auch sehr altehrwürdigen patrizischen Familie, also viel altehrwürdiger geht's ja fast nicht, noch nie vorgekommen.
Kann natürlich auch sein, dass man sich da einfach eine eigene Geschichte zurechtgelegt hat, in der man noch nie adoptiert hat. Aber ja, das ist jetzt anders und Nero wird dann in die Familie adoptiert, das heißt, der bekommt dann auch natürlich das Nomen Gentile Claudius, ne? Und dann wird ihm hier auch der Name Nero verliehen, der ja auch zu den Claudiern dazugehört.
Wobei aber bei Nero, das ja jetzt meine ich tatsächlich der Vorname ist.
Ja, stimmt. Du hast recht. Und als weitere Folge davon bekommt Agrippina jetzt das Kognomen Augusta. Ja, das ist auch der Livia, das ist die Mutter von Tiberius, verliehen wurde. Dann gibt es so eine kleine Schilderung, wie jetzt hier eine gewisse Melancholie aufkommt darüber, dass Britannicus, also dem leiblichen Sohn von Claudius, dass dem hier die Rechte nach und nach abhanden kommen, ne? Weil der ist jetzt hier gerade ja in der Erbfolge degradiert worden.
Mhm.
Genau, und das führt dann auch noch dazu, dass Tacitus hier Überlegungen anstellt, ob es vielleicht so war, dass Britannicus, das muss der Denkweg sein, so wie sein Vater, auch nicht der Hellste war, wie so eine Art Rechtfertigung auch dafür, dass er jetzt hier in der Erbfolge irgendwie degradiert wird und kommt dann zum Schluss, dass es möglicherweise gar nicht so war. Oder die andere Option, die er abbringt, er konnte es möglicherweise gut verstecken, weil es sozusagen nie zu der Situation gekommen ist, dass er da seine Intelligenz unter Beweis stellen muss. Ein bisschen eine seltsame Stelle.
Ja, es ist alles. Und ich meine, wenn irgendwie antike Römer über Behinderungen sprechen, wird es sehr schnell sehr unangenehm.
Genau.
So oder so, Nero ist jetzt first in line. In 1227 geht es mit Agrippina weiter mit Machtdemonstrationen. Sie erwirkt nämlich, dass da, wo sie geboren ist, in Germanien, eine Kolonie entsteht. Colonia Agrippiniensis, und ja, das wird dann mal Köln, bekanntermaßen.
Ja, und wo wir dann gerade in Germanien sind, zumindest gedanklich, ist irgendwie ein bisschen ein lustiger Übergang, gibt es dann gleich noch die Information, dass die Chatten hier wieder Randale machen, was aber zügig von den Römern niedergeschlagen wird. Und auch bei den Sueben gibt es einen Aufstand, da halten es die Römer nicht für notwendig, großartig einzugreifen, und tatsächlich löst sich der dann von selbst auf.
In 1231 geht's gleich weiter mit der Außenpolitik, und jetzt extrem ausführlich bis 40 geht's um Britannien.
Mhm.
Wir hatten ja jetzt schon gelernt, das ist das Gebiet, das Claudius erobert hat für das Römische Reich. Aber da gibt's jetzt Aufstände. Und der Propraetor vor Ort, ein Publius Ostorius, der muss jetzt damit umgehen. Da mischen unter anderem die Icener mit, die jetzt hier erstmal verlieren. Die werden aber in einer kommenden Folge nochmal sehr wichtig werden. Und dann geht die Erzählung irgendwie so gefühlt Stamm für Stamm weiter, die alle irgendwie einen Aufstand machen. Also es ist einiges los. Und
ja.
Und besonders prominent sind die Siluren. Da ist ein gewisser Caratacus, der Anführer, der bestimmt nicht so hieß, aber die Römer dachten, dass er so hieß, ne? Und zwar ist der unter anderem sehr gut darin, die geografische Lage auszunutzen und seine Leute zu motivieren. Und es wird schon mal relativ früh dann in dieser ganzen Passage gesagt, dass ihm das am Ende nichts gebracht hat gegen die besser ausgerüsteten und sehr hartnäckigen Römer. Und am Ende hat er verloren, aber es hat halt gedauert.
Ja, und so ist er dann auch in einem gewissen Ausmaß bekannt geworden, meint Tacitus, weil er eben so lange ein Problem für die Römer war. Und es endet dann damit, dass Caratacus hier den Römern übergeben wird, und er bekommt dann das Wort von Tacitus und darf hier quasi eine wörtliche Rede halten. Das ist ja auch nicht so oft so, dass das passiert. Und er hält dann hier eine Rede, die irgendwie sehr gut zu dem passt, was irgendwie sonst in anderen Texten von Tacitus auch verbunden wird mit Britannien und so gewissen Gefühlshaltungen gegenüber Rom. Denn er sagt hier, das ist eine ziemlich gute Sentenz, nam si vos omnibus imperitare vultis sequitur ut omnis servitutem accipiant. Also nur weil ihr euch einbildet, hier ein gebieten zu wollen, folgt dann daraus logischerweise, dass alle auch jetzt hier eure Herrschaft akzeptieren müssen.
Fair point.
Genau, und dann merkt er eben hier auch noch an, dass sie eigentlich daraus, dass sie ihn am Leben lassen, etwas gewinnen, weil das natürlich die Milde illustriert. Das ist auch so eine Geschichte, die ganz nett formuliert ist, ne, wo er dann eben sagt, so, wenn ich jetzt hier sofort hingerichtet werde, dann folgt daraus, dass man mich vergisst. Und wenn ich aber hier am Leben gelassen wäre, dann bin ich ein ewiges Beispiel für die milde Clementia, diese sehr cäsarische Tugend, wie wir wissen, von der wir auch wissen, dass sie natürlich sehr problematisch ist, auch aus römischer Sicht. Also am Leben gelassen zu werden, ist ja oft nicht so toll, weil man dann irgendwie unter Fremdherrschaft sein muss und so weiter. Aber so argumentiert er hier und hat deswegen wieder so eine Funktion, wo eine Außenperspektive, eine nicht römische Stimme, die Römer daran erinnern muss, wie sie eigentlich sind, und ihnen sagen muss, so Clementia gegenüber den Feinden, das war doch mal was. Ne? Da habt ihr eigentlich große Erfolge gefeiert und so weiter, habt ihr aber offenbar vergessen.
Ja, obwohl Claudius ja eigentlich jetzt nicht so viel Text vorher das selber sich quasi nochmal dran erinnert hat, dass Milde eine gute Idee ist, muss er jetzt diesmal wirklich nochmal dran erinnert werden. Von wem anders.
Genau, und dann, wie gesagt, darf er am Leben bleiben, und Agrippina hat bei dieser ganzen Geschichte auch ihre Finger im Spiel. Die Senatoren dürfen dann auch noch ein bisschen was sagen und finden das alles sehr ruhmreich. Und Ostorius, also eben der römische Feldherr in Britannien, bekommt dann hier seinen Triumphzug und die Insignien und schaut zunächst mal aus, als ob alles super wäre.
Ja, dann stellt sich heraus, die Feindseligkeiten sind noch gar nicht vorbei. Also es ist komplett verfrüht, ihm da irgendwelche Insignien zu verleihen. Und die Römer werden da wieder angegriffen und Ostorius muss jetzt investigaten, was da Sache ist. Sein Pech ist, dass die Siluren, also die von Caratacus, die haben Wind von einer Aussage bekommen, nach der er eben von sich gegeben hat, die Siluren müssen jetzt nachhaltig komplett ausgerottet werden. Und das finden die Siluren nachvollziehbarerweise nicht so cool. Das heißt, es gibt weiter Gefechte und Ostorius stirbt dann auch, allerdings wohl nicht im Kampf, sondern generell an Erschöpfung. Das ist ein bisschen merkwürdige Formulierung.
Genau, und dann braucht es natürlich jemanden, der da übernehmen kann. Claudius schickt jemanden, der für Ordnung sorgen soll. Und als der dann ankommt, ist das Chaos aber noch größer, als es ohnehin schon war, weil die Briten jetzt eine ganze Legion besiegt haben. Erwartungsgemäß geht es dann ein bisschen hin und her. Am Schluss siegen aber dann natürlich doch die Römer. Das Ende von diesem Exkurs ist natürlich, ist dann, dass Tacitus hier anmerkt, dass er hier wieder mal die Ereignisse mehrerer Jahre zusammengefasst hat, weil sie über die Jahre verteilt seiner Meinung nach nicht so wichtig erscheinen würden, wie sie es eigentlich waren. Also er will das quasi als ein zusammenhängendes historisches Ereignis darstellen. Und das ist ein bisschen lustig, weil wir ja durchaus so Episoden haben, wo man das Gefühl hat, die gehören eigentlich inhaltlich auch irgendwie zusammen, aber die werden sehr wohl verstreut dargestellt, wie zum Beispiel diese ganzen Sachen mit den Patern, die irgendwelche Könige haben wollen.
Naja, das kommt irgendwie gefühlt jedes Buch mal wieder so ein paar Absätze Pater.
Genau, das sollte uns wahrscheinlich zu denken geben, wie Tacitus über diese Ereignisse denkt, auch wenn sie trotzdem irgendwie aufgezeichnet werden müssen, offenbar. Aber natürlich ist es auch so, dass Britannien wahrscheinlich eine besondere Rolle für Tacitus spielt. Einerseits, weil sie für Claudius besondere Signifikanz haben, weil das ja sein großer militärischer Triumph ist. Und das andere ist aber natürlich, dass Tacitus selbst ja viel über Britannien schreibt in Agricola. Und weil er da auch persönliche Beziehungen dazu hat. Das ist ja sein Schwiegervater gewesen. Später vollzieht sich das natürlich alles unter Domitian, aber trotzdem. Ne? Also Britannien ist ein Schauplatz, der ihn einfach grundsätzlich interessiert.
Naja, das kann da schon durchaus reingespielt haben, würde ich mal denken. Gut, das dazu. In 1241 ist wieder Jahreswechsel. Nero bekommt jetzt die Toga Virilis, obwohl er eigentlich noch zu jung ist, was er jetzt in dieser Kaiserfamilie extrem gute Tradition hat, weil das ja gefühlt jeder da so bekommen hat. Und der Senat beschließt heuchlerisch gleich noch mal ein paar weitere Ehren. Und dann gibt es Spiele, bei denen Nero wie ein Feldherr mit der Vesta Triumphalis inszeniert wird. Also wie so ein Feldherr, der auf Triumphzug ist. Und Britannicus, der taucht da ganz normal auf mit halt so einer jungen Toga. Und das ist natürlich ein sehr klares Zeichen, wohin es geht. Und alle folgen dem natürlich. Also niemand beschwert sich da. Und dann gibt's noch eine kleine skandalöse Episode, nämlich, dass Britannicus es wagt, Nero zu begrüßen mit Domitius, also ihn anzusprechen mit seinem alten Namen, den er ja jetzt nicht mehr hat, weil er ja adoptiert wurde, was Barrett auch hervorhebt. Und Agrippina beschwert sich dann bei Claudius darüber, dass es da wohl üblen Einfluss geben muss auf den Jungen, damit er auf so eine komische Idee kommt. Und daraufhin lässt Claudius alle Tutoren von Britannicus entweder hinrichten oder ins Exil schicken.
Ja, völlig normale Reaktion.
Mehr als you do.
Ja, es geht weiter. In Kapitel 42 ist es Agrippina, die hier wieder tätig wird und noch ein paar alte Verbündete von Messalina aufgestöbert hat oder welche, die sie dafür hält, und die dann auch gleich abserviert hier. Und das hat dann unmittelbar zur Folge, dass die Prätorianer, quasi Palastwache, dass die unter das Kommando eines gewissen Burrus kommen. Und das ist ein sehr wohlverdienter Soldat, der auch dann weiß natürlich, wem er diesen Posten verdankt und entsprechend loyal ist. Und das ist eine wesentliche Figur, die dann später auch noch wichtig wird. Das ist die zweite große Einflussfigur für Nero. Agrippina arbeitet auch selbst daran, ihr eigenes Prestige auszubauen. Sie lässt sich da mit einem Festwagen auf Kapitol fahren. Das ist auch was, was eigentlich Priestern vorbehalten ist.
Und Tacitus hebt es dann auch nochmal hervor, dass es so die Verehrung steigert für diese Frau und hält dann nochmal fest, wer sie eigentlich ist. Also quam imperatore genitam sororem eius qui rerum potitus sit et conjugem et matrem fuisse unicum ad hunge diem exemplum est. Also das heißt, sie ist ja die Tochter von einem Feldherrn, Imperator Germanicus. Und die Schwester von dem, der an die Herrschaft gekommen ist, also Caligula. Und die Ehefrau von dem, der an die Herrschaft gekommen ist, also Claudius. Und die Mutter von Nero, ne? Also diese direkte Verbindung zu drei Kaisern und einem, der, wenn er nicht gestorben wäre, wahrscheinlich Kaiser geworden wäre, also Germanicus, ist schon... Also das muss man erstmal nachmachen. Hat dann auch niemand geschafft bis zur Tacitus-Zeit.
Ja, ist schon echt wild. Ja, und dann gibt es hier noch die Notiz, dass Vitellius, der Best Friend von Agrippina, der wird jetzt langsam alt und wird dann auch angeklagt, er mache hier Anstalten, den Thron zu besteigen zu wollen. Aber Agrippina macht dann ihren Einfluss bei Claudius geltend und Claudius schickt ihn dann nur ins Exil. Und das war, sagt Tacitus, genau das, was Vitellius wollte. Barrett merkt dann hier auch an, dass das der letzte Auftritt von Vitellius immer heute in den Text ist und wahrscheinlich ist er dann bald nach dieser Verbannung gestorben.
In 1243 wird dann noch erwähnt, dass es in diesem Jahr sehr viele Omina gab, also schlechte Omina. Zum Beispiel auf dem Kapitol schlechte Vogelszeichen und dann gibt es noch ein Erdbeben und eine Hungersnot wegen Getreideknappheit. Also rundherum nicht sehr toll. Und wir wissen ja auch schon, wenn Getreide knapp wird, dann ist das immer der Punkt, an dem es Aufstand gibt in Rom. Und es ist tatsächlich auch so, dass die Leute Claudius mindestens einmal zusetzen, als er da das Forum überquert. Er möge doch jetzt mal was tun. Und das macht er dann aber irgendwie nicht so wirklich, ne? Da gibt's ja nur einen Kommentar, dass es die Gnade der Götter und ein milder Winter sind, die Schlimmeres verhindern.
Ja, da ist er offensichtlich irgendwie nicht in der Lage, adäquat zu reagieren. Und Tacitus hat dann hier so einen Moment, wo er sich mal zu einem irgendwie ganz klar persönlich wertenden Kommentar hinreißen lässt, mit der Formulierung ad Hercule. Aber meine Güte.
Kann doch mal nicht angehen.
Denn, meint er, Italien war früher sehr wohl in der Lage, seine eigenen Legionen sonst wo selbst zu verpflegen. Und das Land selber ist ja fruchtbar wie nur irgendwas. Aber trotzdem wird lieber in Afrika und in Ägypten angebaut. Und ja, so ist natürlich dann die Getreideversorgung immer fragil. Kann ja jederzeit was sein dann, wenn das alles auf Schiffen transportiert werden muss. Ja, das ist natürlich auch ein Thema, das uns irgendwie bekannt vorkommt, auch in der heutigen Zeit so.
Ja, fragile Lieferketten.
Ja.
Autsch.
Genauso wie auch diese Omina und Vogelzeichen und Dürre und Erntenausfälle und keine Ahnung was. Auch das ist irgendwie...
Ja, wir nehmen das mal wieder bei sehr unschönen Außentemperaturen auf, diese Folge.
Genau.
Ach ja, alles super. In 1244 folgende gibt es in Armenien mal wieder Aufstände. Und ein Gerangel um die Macht durch verschiedene Fraktionen, die wir jetzt hier nicht einzeln durchgehen, weil wir dann morgen noch hier sitzen. Bei den Römern vor Ort gibt es da noch eine interessante Überlegung, also interessante in Anführungszeichen, dass es ja vielleicht auch ganz gut ist, wenn die Barbaren da miteinander kämpfen. Vielleicht könnte man das ja sogar noch ein bisschen befeuern.
Mhm.
Und dann will man aber vielleicht doch lieber keine Verbrechen gutheißen für den Fall, dass Claudius eine Anweisung schickt, die anders lautet. Also hält man sich da dann doch zurück.
Es gibt dann hier einen Prokurator vor Ort, also der sich da irgendwie um die Dinge kümmern muss, ein gewisser Paelignus. Der ist offensichtlich nicht so der größte Fachmann. Da hat sich wieder mal einen der Momente, wo er das irgendwie alles sehr Worte findet, die man nicht unbedingt gutheißen muss. Also er sagt hier, dass er ein Feigling ist, ignavia animi et de ridiculo corporis, also de ridiculum, ein nicht besonders häufiges Wort, sowas wie Lächerlichkeit oder so, lächerliche Eigenschaft und daneben corporis des Körpers. Quasi sowohl aufgrund seiner inneren als auch seiner äußeren Erscheinung.
Ja.
Ist aus Tacitus Sicht verwerflich. Okay.
Super gut. Muss man nicht toll finden, nee.
Genau, also das ist so das Ding, aber der wird dann auch schnell abgelöst. Es kommt dann ein anderer Römer, der kann da ein bisschen Ordnung reinbringen, aber gleichzeitig will er hier natürlich auch keinen Krieg beginnen.
Das ist irgendwie die Ansage von oben dann, ja. Also ich finde es dann auch, gerade in diesem Buch, also natürlich auch an anderen Stellen, aber gerade bei diesem Buch ist mir das dann auch wieder aufgefallen, ne? Dann irgendwie am Ende taucht dann immer irgendein Römer auf und sorgt für Ordnung, so in Anführungszeichen. Und du hast es ja auch schon angedeutet, dass man sich hier an andere Stellen aus dem Agricola erinnert fühlt, nämlich dieses, dass die Römer da für Verwüstung sorgen. Also eine Wüste hinterlassen und das Frieden nennen, ne? Und dann ist halt Ordnung, aber dann lebt da halt auch niemand mehr.
So ist es.
Da muss man in der Tat bei diesem Buch öfter mal dran denken. Also es gibt ständig diese Aufstände und dann sorgen die Römer da irgendwie wieder für Ruhe und naja, wahrscheinlich sterben dann sehr viele Leute, bevor das erreicht ist. Naja, in Armenien geht dieses ganze Gekämpfe untereinander jedenfalls weiter. Da sollen die Römer sich ja jetzt erstmal nicht einmischen weiter. Und einer der Anwärter auf die Herrschaft da ist dann auf der Flucht. Also hat sich auch nicht durchgesetzt. Und seine schwangere Frau ist auch eine sehr absurde Episode zum Ausklang dieser ganzen Armenien-Geschichte. Die bittet ihn, sie zu töten, damit sie nicht gefangen genommen werden kann. Und er folgt dann ihren Wünschen und packt die Leiche, oder er meint die Leiche, in den Fluss, damit der Feind auch die Leiche nicht findet, und zieht von dannen. Und offensichtlich lebt diese Frau allerdings noch und wird dann auch aufgefunden und aber auch sehr freundlich dann behandelt. Also komplett wild, absurde Szene zum Ende.
Ja, in 1252 ist dann wieder Jahreswechsel und es wird mal wieder jemand verbannt wegen Wahrsagerei. Claudius zeigt dann hier mal wieder Milde. Wir sehen, das ist irgendwie ein Thema.
Jetzt hat er es verstanden.
Und er hält hier eine Rede, in der er diejenigen lobt, die sich freiwillig aus dem Senat zurückgezogen haben, wegen finanzieller Schwierigkeiten. Was Ähnliches hatten wir im letzten Buch ja schon. Ne? Das ist immer so seine, das scheint irgendwie so seine Taktik.
Ja, das war doch im letzten Buch, dass er halt diese Möglichkeit da eröffnet für Leute, die, wenn sie mal in den einen langen, harten Blick in den Spiegel werfen und sich für moralisch nicht angemessen halten, dass sie sich doch dann zurückziehen können, ja.
Genau.
Ja, wird bestimmt kein einziges Mal ausgenutzt worden sein. Ja, in 1253 gibt es dann noch eine unglaublich ätzende Diskussion, also auch lots to unpack hier eigentlich, im Senat. Nämlich darüber, was anzufangen ist mit Frauen, die sexuelle Beziehungen zu Versklavten eingehen, also versklavten Männern. Und die Entscheidung ist dann, dass diese Frauen dann selbst als versklavt gelten. Ja, eigentlich lotzt da ein Pack hier, das nun gut. Und diese Initiative kommt wohl von Pallas, also das ist der Buddy von Agrippina. Und der soll jetzt zum Dank, dass er diese wichtige Initiative vorgebracht hat, irgendwie 15 Millionen Sesterzen erhalten. Und das ist wohlgemerkt ein Freigelassener, sollte man an dieser Stelle noch erwähnen. Und Pallas gibt sich dann ganz bescheiden und dann gibt es eine Bronzeplakette, auf der diese Bescheidenheit gelobt wird. Und Tacitus merkt dann mit seinem doch sehr üblichen Sarkasmus an, dass der ein Vermögen hat von 300 Millionen Sesterzen. Also, dann kann er auf diese 15 Millionen natürlich verzichten, ne? Also.
Ja, das ist überhaupt, also dieses Akkumulieren von persönlichem Reichtum ist halt in der Phase natürlich extrem stark. Also Seneca ist ja auch so einer von diesen Kandidaten. Hat der nicht auch irgendwie so eine absurde Summe, 300 Millionen?
Ja, ich meine, das irgendwo mal gelesen zu haben.
Ja, und dann haben wir in 1254 das Thema eines nicht so bescheidenen Menschen, dem Bruder dieses Pallas, ein gewisser Felix. Der ist Prokurator in Judäa. Da gab es wohl Anzeichen eines Aufstandes der dortigen jüdischen Bevölkerung, nachdem, und das wissen wir dann nicht genau, was da passiert ist, weil da gibt es eine Lücke in der Handschrift, aber Barrett vermerkt, dass hier wahrscheinlich stand, dass Caligula angeordnet hat, eine Büste von sich selbst im Tempel in Jerusalem aufzustellen. Aus dem Aufstand ist dann wohl aber nichts geworden, weil nach Caligulas Ermordung die Bevölkerung dann von diesem Aufstand abgesehen hat. Es bleibt aber eine gewisse Nervosität in der Situation und Felix macht diese angespannte Lage nicht besser. Dann kommt noch dazu, dass er außerdem einen Konflikt hat mit einem gewissen Ventidius, der auch Teile dieser Provinz verwaltet. Felix hat dann die Samariter unter sich und Ventidius die Galiläer und durch die Feindseligkeit der Anführer und bestehenden uralten Feindseligkeiten zwischen den beiden Stämmen kommt es dann irgendwie da zum offeneren Konflikt. Barrett merkt dann hier an, dass in einer anderen Quelle, die wir über diesen Konflikt haben, nämlich Flavius Josephus, griechisch schreibender Historiker, dass das bei dem ganz anders geschildert wird. Da gibt es nämlich offenbar gar keine Uneinigkeit zwischen diesen Prokuratoren. Möglicherweise meint er, hat Tacitus hier was verwechselt. Gleichzeitig ist so dieses Thema von quasi geteilte Herrschaft ist keine gute Sache und funktioniert nicht, ist natürlich für Rom auch immer wieder ein Thema. Also vielleicht ist es auch irgendwie ein bisschen eine Umdeutung oder.
Ja.
Vielleicht kommt diese Verwechslung Tacitus ganz gut zu Pass.
Ja, passt auf jeden Fall in sein Bild.
Dann braucht es natürlich jemanden von außen, der hier für Ruhe sorgt, wieder ein Römer, der nämlich ein gewisser Quadratus. Und der war vorher auch schon in Armenien aktiv und der kommt dahin und sorgt für Ruhe.
Ruhe.
Was auch immer das dann konkret bedeutet. Genau. Also es gäbe da bestimmt auch mehr zu erzählen und Flavius Josephus erzählt bestimmt auch mehr. Wir haben es jetzt aber nicht nachgeprüft, als Tacitus, dass das hier in einem Absatz macht.
In 1255 gibt's noch einen Aufstand bei den Kietern. Das war auch irgendwann schon mal kurz Thema und das wird dann sehr schnell wieder beigelegt. Aber das zieht sich schon durch, dass überall irgendwie ständig so ein kleiner...
So Konfliktherde.
Ja, Konfliktherde. Das war das Wort, was ich gerade gesucht habe. So hier was und da was und das ist ja auch irgendwie überall verteilt, ne? Also an jedem Ende des Reiches ploppt mal was auf in dieser Zeit.
Genau, und dann geht's in 1256, 57 geht's um den Fuciner See. Ja, da gab's wohl öfter Überschwemmungen und den wollte wohl, meint Barrett hier, auch Caesar schon trocken liegen lassen. Claudius hat jetzt hier an der Stelle einen Tunnel zum Fluss Liris bauen lassen und dieser Bau hat relativ lang gedauert, 11 Jahre.
Das erinnert uns doch auch an Dinge, die egal.
Jetzt wird er aber fertig und zur Feier des Tages muss dann natürlich ein Event stattfinden und das ist dann irgendwie sehr passend zu der Zeit, eine Seeschlacht, die auf diesem See veranstaltet
sonst
wird. Eine Naumachia, also quasi eigentlich die spektakulärste Art von Spielen, Kategorie, die es gibt, ne, wo man eigentlich eben das Theater oder das Kolosseum dann später mit Wasser befüllt und dann dort tatsächlich, also die Vorstellung ist einfach absurd. Aber in dem Fall eben natürlich muss nichts mit Wasser befüllt werden, der See ist ja schon mit Wasser befüllt und da wird dann eben diese Seeschlacht nachgestellt mit 1900 Darstellern, was natürlich also schon crazy ist. Das wäre auch heute ein ziemliches Event.
Ja.
Also ja, finden alle super.
Ja, das Dumme ist dann allerdings, dass dieser Tunnel nicht so funktioniert wie geplant, der muss noch tiefer gegraben werden. Und dann passiert es und dann gibt es irgendwie nochmal eine Feierlichkeit. Also das ist auch so ein bisschen merkwürdig geschildert. Und da gibt es dann aber ziemlich einen Alarm, weil das Wasser dann, als dieser Tunnel geöffnet wird, sehr nah an den Feierlichkeiten vorbeistürzt. Und Claudius ist auch super erschreckt davon. Und Agrippina nutzt die Gunst der Stunde, um Narzissus anzuklagen. Narzissus, wir erinnern uns, letztes Buch war der sehr instrumental in der Beseitigung von Messalina, also ein guter Freund von Claudius und Vertrauter. Und dessen Idee war das wohl. Und Barrett sagte noch, dass Dio, also auch dieser Historiker, berichtet, dass Narzissus Geld veruntreut hat von diesem Projekt und deswegen wohl irgendwie bei dieser Tunnelöffnung einen Sturz herbeigeführt hat, um das zu vertuschen, was ich jetzt nicht für einen sonderlich hellsichtigen Plan halte, aber egal. Das ist
nicht so die cleverste Idee. Naja, also ich kann es mir nur erklären damit, dass es halt einstürzen lässt, damit niemand dann mehr überprüfen kann, ob das strukturelle, also ob da gefuscht wurde eben oder nicht.
Ja, wahrscheinlich, ja. Weil es sofort alles hin ist und dann kann man nicht mehr nachvollziehen, dass er da irgendwie das Geld
abgezogen hat. Wer ist da schuld daran? Ja, genau.
Aber so absurde Episode. Narzissus wehrt sich dann auch dagegen, dass Agrippina ihm da Vorwürfe macht. Und dann steht interessanterweise nicht da, wie es ausgeht.
So, wir sind in 1258, es ist wieder Jahreswechsel und Nero ist jetzt 16, steht bei Tacitus. Barrett meint, er ist eigentlich 15, aber im 16. Lebensjahr. Und jetzt findet die Hochzeit statt, er heiratet Octavia. Dadurch, dass er ja von Claudius adoptiert wurde, ist Octavia jetzt legally seine Schwester.
Ja, das ist natürlich nicht gut.
Ist nicht so gut. Und deswegen muss dann natürlich Octavia, weil an der hängt ja diese ganze Erbfolgegeschichte nicht dran, Octavia muss sich dann natürlich nochmal von dem anderen adoptieren lassen, damit sie dann legally die Tochter von diesem anderen Menschen ist.
Es ist halt komplett absurd. Also man fragt sich, warum er sie dann überhaupt noch heiraten muss, aber egal.
Ja, und dann kann man das natürlich machen. Genau, da gibt's, also das, da haben wir auch bei der Vorbereitung diskutiert, wer wird da jetzt irgendwie adoptiert, aber es ist offensichtlich Octavia, es gibt sonst keinen Sinn. Auch wenn Barrett schreibt, dass he had to be adopted by another family, aber das kann ja nicht sein.
Nee, also Nero wird ja nicht nochmal von wem anders als von Claudius adoptiert. Ich habe das dann extra nochmal nachgeschlagen und es war Octavia, die adoptiert wurde.
Genau, und bei der Gelegenheit, also das ist ja sowas wie die offizielle Initiation und Ankündigung von Nero als Thronfolger und so weiter, da tut sich dann Nero auch noch als Redner hervor und darf dann hier die Menschen aus Ilium, also das, was Troja ist, darf er hier verteidigen und sich für die einsetzen mit Blick auf die Herkunft aus der jüdischen Familie. Und das ist irgendwie eine sehr interessante Stelle, weil da sagt eben Tacitus, dass er hier eben die Gelegenheit bekommen soll, sich da mit seinen ehrbaren Bemühungen und mit dem Ruhm seiner rhetorischen Fähigkeiten hervorzustechen, indem er eben die sich dafür die Leute aus Ilium einsetzt und dann fabuliert er hier da offensichtlich sehr ausführlich über Aeneas, der da aus Troja kommt und der Stammvater der julischen Familie ist, mit der Formulierung haut procul fabulis, also nicht weit entfernt von Erfindungen. Und erreicht dann hier damit, dass die Leute aus Ilium keine Steuern zahlen müssen. Und das ist irgendwie eine sehr witzige Passage, weil sie zwei Sachen, finde ich, zum Ausdruck bringen. Zum einen, Nero bekommt hier irgendwie das vielleicht dankbarste Thema überhaupt, um sich öffentlich zu präsentieren. Also ich meine, gibt's was Besseres, als jetzt irgendwie darüber reden zu können, ach, die Leute aus Ilium. Da kommt Aeneas, ja Familie her. Ja. Aeneas, Vergil, wir kennen das alle super. Und das andere ist, dass es hier ganz offensichtlich, also deswegen habe ich dieses Haut procul fabulis so hervorgehoben, das tatsächlich relativ klar macht, es geht hier nur um die Inszenierung. Und es geht eben nicht darum, dass immer den Iliensern, wie es auf Latein heißt, wirklich irgendwas gelegen wäre. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass es offensichtlich in diesem Rom, in dem wir uns bewegen, völlig legitim geworden ist, halt mit so völliger Fiktion und eben nur Worten, die schön klingen, aber eigentlich keinen Bezug zur Realität haben, seriale Politik zu machen, im Sinne von Nero erzählt die offensichtlich erfundene Herkunftsgeschichte seiner eigenen Familie und damit Roms, und der seriale Effekt für die Leute in Ilium ist, sie müssen keine Steuern bezahlen. Also ich meine, sehr viel realer geht's halt in diesem römischen Verwaltungskontext nicht.
Nee.
Und das ist irgendwie eine starke Szene, finde ich. Und das bereitet natürlich Nero auf einer anderen Ebene auch noch vor. Weil diese ganze Beziehung von Rom, also von Nero zu Troja, wird ja dann zu einem sehr bekannten Zeitpunkt später nochmal wichtiger werden.
Naja, aber das ist natürlich auch insofern interessant, diese ganze Herkunftsgeschichte des julischen Kaiserhauses, ja, inklusive Augustus, als erfunden abzutun, ist ja die Selbstinszenierung aller Kaiser, inklusive Augustus, abzutun, ne? Auch rückwirkend. Ist schon interessant.
Ich glaube, es ist auch noch mal ein bisschen programmatisch, oder? Weil es ist halt das, was Livius schon auch erzählt. Also für Livius ist das ja was, also oder Livius erzählt das in seinem historiografischen Werk und schlägt dann die Brücke zwischen Mythos und Geschichte und so. Darauf hat Tacitus sich ja gar nicht eingelassen. Ja. Und das ist halt irgendwie nochmal so ein Ding von so seine Auffassung davon, was Historiografie sein soll, ist halt was ganz was anderes, als es bisher gemacht worden ist. So.
Wie wir auch im Polemium hatten. Ne? In 1259 wird Claudius von Agrippina zu Verbrechen getrieben, ist da die Formulierung. Und das bedeutet, dass Agrippina weiter fleißig Leute abräumt. Zum Beispiel einen, weil sie seinen Garten haben möchte. Mhm. As you do.
Ja, 1260 wird beschrieben, dass Claudius hier irgendwie öfter mal kommentiert, dass das Wort von Prokuratoren, also von Verwaltern, die gleiche Autorität haben soll wie seines. Das wird im Senat auch beschlossen, also quasi offiziell beglaubigt, damit es nicht so klingt, als hätte er sich da irgendwie vertan. Hm. Damit das schön im Protokoll steht.
Der Kaiser hat sich da nicht versprochen.
Genau. Und Claudius sorgt auch dafür, dass der Ritterstand mehr Macht in Sachen Rechtsprechung bekommt. Tacitus kommentiert das hier mit, dass Claudius hier quasi das ganze Recht preisgegeben hat, über das man irgendwie so oft mit Aufstand und Waffen gekämpft hat.
Genau, in 1261 folgende macht Claudius weiter aktiv noch mal ein bisschen Politik. Und zwar ist jetzt der Vorschlag, dass Kos von Steuern befreit werden soll, weil ist ja so altehrwürdig, ne? Und dann hält er eine sehr lange Rede darüber, wie verdient doch ihr Kurs ist und so weiter und so fort. Es stellt sich aber eigentlich heraus, dass es man schon versteht, dass es eigentlich eine Gefälligkeit ist für seinen persönlichen Arzt Xenophon, der von da kommt. Und in diesem Zuge kommt dann auch Byzanz an, die Stadt Byzanz. Und ja, das wird dann später mal Konstantinopel, aber es ist zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Und er bittet ebenfalls einen Nachlass in Sachen Steuern. Und Tacitus rekapituliert dann nochmal kurz die Geschichte der Stadt und die bekommt dann diesen Nachlass tatsächlich auch gewährt für 5 Jahre. Also Claudius betätigt sich hier schon irgendwie politisch, aber es ist jetzt irgendwie, also wir hatten es ja im letzten Buch, dass er tatsächlich was gemacht hat, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich eine gute Sache, den Galliern dieses Recht zugestehen, dass sie Senatoren stellen können. Aber das ist jetzt hier schon so, okay, na toll.
Ja, ja, genau. Was auch noch interessant ist, ist, was Tacitus hier irgendwie sagt über quasi die Art und Weise, wie Claudius hier diese Gefälligkeit eben erbringt, eigentlich für eine einzige Person, nämlich seinen Arzt. Weil er meint nämlich so, eigentlich hätte man ja durchaus viel sagen können über Kos, weil die haben irgendwie ganz viele Verdienste und gemeinsame Siege mit Rom errungen und so weiter. Aber sagt er hier, Claudius facilitate solita quod uni concesserat nullis extrinsecus adiumentis velavit. Also mit seiner ihm eigenen Einfältigkeit vielleicht, aber auch irgendwie sowas wie, also facilitas, ne, das mit seiner ihm eigenen Art auf jeden Fall. Velavit, verschleierte er das, was er einem einzigen eigentlich zu Willen getan hatte, mit keinen Mitteln darüber hinaus oder irgendwie so. Also macht sich hier gar nicht die Mühe, darüber nachzudenken, dass man da eigentlich Argumente hätte, die das Ganze relativ problemlos und schnell als eine legitime Maßnahme erscheinen lassen, sondern hat da gar kein Problem damit, einfach durchblicken zu lassen. Das mache ich jetzt für Xenophon.
Ja, das sagt er ja auch in seiner Rede. Also er redet ja schon darüber, dass Kos super altehrwürdig ist und so weiter und so fort, aber er sagt auch tatsächlich in seiner Rede, dass es ja auch sein Arzt ja auch von da ist und hier, das doch jetzt, ne? Also das ist sozusagen die Veranlassung von seinem Arzt ist.
Genau.
Dass er das jetzt macht. Was er ja tatsächlich nicht hätte sagen müssen, ne? Er hätte es ja belassen können bei altehrwürdige Verbündete. Mhm. 1264 Jahreswechsel und es gibt schon wieder schlechte Omina. Wird alles nicht besser. Agrippina ist außerdem besorgt, weil Claudius irgendwann mal betrunken zu ihr meinte, es sei ja sein Schicksal, das sexuelle Fehlverhalten seiner Ehefrauen zu ertragen und zu bestrafen. Und da fühlt sie sich jetzt natürlich direkt angesprochen, nicht ganz ohne Grund. Und räumt weiter Leute ab, die zum Beispiel zu nah dran sind an Nero. Mhm. Was auch irgendwie eine sehr interessante Formulierung ist, dass Agrippina so ein bisschen vorausschauend sozusagen, dass sie ihrem Sohn unbedingt die Herrschaft geben möchte, aber ihn auch irgendwie nicht als Herrschenden dann ertragen konnte. Mhm.
Mhm. Ja, was diese andere Person, die wird dann, die heißt Lepida, die wird dann auch noch zum Tode verurteilt, obwohl Narcissus dagegen ist. Narcissus fürchtet dann jetzt hier selbst um sein Leben. Wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht, vor allem für das Szenario, dass Nero Kaiser wird statt Britannicus, was ja relativ wahrscheinlich ist.
Ja. Narcissus ist dann so gestresst, dass er erstmal krank wird und sich aus Rom zurückzieht, um sich zu erholen. Und Agrippina erkennt, wie so oft, die Gunst der Stunde. Jetzt ist also die Zeit gekommen für das eigentliche Verbrechen. Soll heißen, Claudius zu töten. Das ist ja das Einzige, worum es hier noch geht. Das heißt, es muss erstmal Gift her. Da wird dann relativ lang beschrieben, welches und warum und wer das braut und so. Okay. Und dann schreitet sie zur Tat.
Ja, genau. Es ist irgendwie sehr schräg, weil Tassi das dann eben auch noch meint, so diese, dass man diese ganzen Details über die Situation weiß, liegt daran, dass die ganze Geschichte später so bekannt geworden ist. Mhm. Also das ist irgendwie in die Öffentlichkeit gedrungen. Ja, es, wie es kommen muss bei solchen Schilderungen, zuerst einmal funktioniert das Gift nicht richtig. Agrippina bekommt es mit der Angst zu tun, klar, und sie hat sich aber der Unterstützung von Xenophon, Claudius' Arzt, der wohl nicht zufällig davor schon eingeführt worden ist, das illustriert ja dann auch irgendwie sehr gut, ne? Also Claudius hat offensichtlich Vertrauen zu dem und ist ihm auch irgendwie dankbar und der Dank, der Xenophon Claudius erbringt, ist dann, dass er hier mit Agrippina zusammenarbeitet und ja, gibt dann eben vor, dass er hier Claudius, dem es offensichtlich nicht gut geht, aber jetzt nicht in die Richtung, dass es dann wirklich zum Tode führen würde, dem gibt er vor zu helfen und nutzt aber eben diese Versuche, ihm zu helfen, vermeintlichen Versuche, ihm zu helfen, um ihn noch weiter zu vergiften. Muss man jetzt nicht weiter ins Detail gehen.
Es ist unappetitlich, die Episode. So, der Senat betet dann erstmal für das Leben des Kaisers. Der ist, werden wir informiert, aber jetzt schon tot. Und Neros Ernennung zum Kaiser wird auch schon vorbereitet, auch wenn Agrippina gegenüber von Britannicus noch so tut, als würde es Claudius schon besser gehen. Aber sie möchte natürlich auch einerseits verhindern, dass Britannicus zu Claudius reingeht und das erfährt und auch, dass Britannicus weggeht. Deswegen muss sie ihn da jetzt quasi festhalten, so im Sinn von, ja, das wird schon.
Ja, und dann am 13. Oktober wird wirklich auch wirklich mit dem Datum benannt von Tacitus, kommt dann eben hier Nero gemeinsam mit Burrus, dem Prätorianerpräfekten, heraus zur Kohorte und nimmt dann hier nach einer Militärübung auf einer Sänfte Platz. Einige fragen sich noch, wo denn eigentlich Britannicus ist, aber eigentlich schlägt dann niemand wirklich was anderes vor, als dass man eben jetzt hier Nero zum Lager tragen müsste und ihn als Kaiser ausrufen muss. Das machen sie und der Senat folgt dem dann und die Provinzen tun das auch und damit ist Nero Kaiser und Claudius wird vergöttlicht mit einem Begräbnis, das, so sagt es Tacitus, dem von Augustus gleichkommt, weil Agrippina sich nicht lumpen lassen will.
Ja. Und
nicht hinter Livia zurückstehen will. Und das Testament wird aber nicht verlesen. Aus Sorge, dass das Volk Anstoß daran nehmen könnte, dass jetzt der Stiefsohn, Nero, dem leiblichen Sohn, Britannicus, vorgezogen wird.
That's it. Ja. Das war's mit Claudius. Was schon auffällt, finde ich, dass es keinen Nachruf gibt. Also wir hatten ja bei Tiberius diesen Absatz darüber, was seine Herrschaft so charakterisiert hat. Wir hatten es auch bei Arminius, dem ja nicht mal Römer, der so einen Nachruf bekommen hat. Bei Caligula wissen wir es nicht, weil verloren. Und wir haben da auch in der Vorbereitung drüber geredet, ob es diesen Nachruf jetzt gebraucht hätte oder ob das sehr auffällig ist, dass es den nicht gibt. Und haben dann irgendwie festgestellt, eigentlich ist das ganze Buch schon ein Abgesang auf Claudius. Weil er auch das ganze Buch hinüber nicht wirklich irgendwas macht. Also hier und da mal Agrippina beipflichten und dann umsetzen, was sie möchte und halt hier diesen Steuererlass für als Gefälligkeit und hier mal was und da mal was und dann muss er mehrfach sich selbst oder von wem anders dran erinnern, dass er mild sein sollte als Kaiser und wendet das dann an, aber irgendwie so wirklich aktiv wird er nicht. Ne? Also da ist ganz viel los in diesem Buch, aber er macht eigentlich gar nichts. Und dieses Buch umfasst ja jetzt auch nicht nur in dieser Britannien-Episode, sondern generell einige Jahre. Ne? Das sind ja irgendwie 5 Jahre ungefähr, die da abgedeckt werden. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an diesen Nachtrag zu Tiberius, wo ja wir gesagt haben, am Ende von Buch 6, die Entwicklung unter Tiberius, dieser Prozess, der sich immer stetig weiter nach unten entwickelt hat, dann doch sehr linear nachgezeichnet werden konnte. Und wir das auch so erlebt haben, dass es doch schon sehr Schritt für Schritt immer weiter nach unten geht. Und das geht jetzt hier zwar weiter, das war ja die Frage, mit der wir in die zweite Hälfte gegangen sind, wie jetzt sich es weiter nach unten entwickeln wird. Aber Claudius macht eigentlich gar nichts. Claudius ist relativ statisch, hat hin und wieder schon mal eine okay Idee politisch, aber ansonsten macht er nichts, außer das, was seine Frauen möchten. Erst Messalina und jetzt Agrippina. Und die sind die, die sich nach unten weiterentwickeln, weil Messalina war schon schlimm und Agrippina ist jetzt noch schlimmer. So müssen wir das ja verstehen, weil Messalina war zwar komplett durchgeknallt, aber hat dem Staat nicht so geschadet wie Agrippina, die jetzt hier quasi den ganzen Staat übernommen hat und ja jetzt ihren Sohn zum Kaiser gemacht hat.
Ja, also das macht es irgendwie nochmal ein bisschen, also wir haben es schon öfter darüber gesprochen, dass wir es schade finden, dass wir die Caligula-Bücher nicht haben, aber natürlich vor dem Hintergrund, wie so die Brücke zwischen Tiberius und Claudius funktioniert hat. Weil eben, also mit diesem Modell, dass man irgendwie sagt, okay, bei Tiberius war es der Kaiser selber und bei Claudius ist es so, dass der Kaiser mehr oder weniger gleich bleibt und andere Figuren das quasi nach unten treiben. Das ist eine Progression, die man nachvollziehen kann, aber dann fragt man sich halt doch so, wie war es dann bei Caligula? Mhm. Das ist irgendwie die Frage, die immer unbeantwortet bleiben muss, leider. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Wechsel in der Erzählstrategie in diesen Büchern. Und ich finde, das ist schon spannend. Also wir haben ja auch beim letzten Mal schon gesagt, dass es irgendwie sich sehr anders liest als diese Tiberius-Bücher. Und das ist hier nochmal so. Und ich fand es eben auch sehr interessant, dass jetzt hier wieder dieser Außenpolitik-Blickpunkt so stark gemacht worden ist. Und für relativ viele unterschiedliche Funktionen irgendwie hat, habe ich das Gefühl. Also zum einen unterstreicht das irgendwie ein bisschen diese ganzen Konflikte und dieses ganze, eigentlich sollte dort Ruhe herrschen, aber es herrscht irgendwie nicht Ruhe, man muss irgendwie ständig nacharbeiten. Man bekommt so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Erobern und Erweitern vom Reich und so, das funktioniert irgendwie nicht mehr so gut. Oder funktioniert irgendwie gar nicht mehr, weil es eigentlich auch gar nicht mehr das ist, worauf dieses Reich sich konzentriert, sondern es fokussiert sich irgendwie alles so ein bisschen stärker nach innen. Also Claudius hat zwar in Britannien gewisse Erfolge gefeiert, aber wir haben eben gesehen, da gibt es diesen wirklich langen Britannien-Quasi-Exkurs in diesem Buch, das eigentlich zeigt, das ist immer noch nicht römisches Gebiet so. Also da kann man irgendwelche Triumphe drüber feiern, aber die sind offensichtlich alle immer verfrüht.
Ja.
Und genau, wir haben eben darüber gesprochen, dass das möglicherweise auch durch diese Agricola Linse gelesen werden muss. Und bei mir ist irgendwie so ein bisschen das Gefühl entstanden, dass es auch ein bisschen darum geht, dass dieser Welteroberungsauftrag, den Rom ja irgendwie aus eigener Wahrnehmung hat oder der irgendwie von Vergil formuliert worden ist und problematisiert worden ist und der da irgendwie jetzt immer so eingeschrieben sein wird, den scheint Rom irgendwie anderen zu überlassen. Mhm. Also wenn da jetzt irgendwelche Eroberungen passieren, dann passiert das unter den nicht-römischen Völkern gegenseitig quasi. Und dann kommen sie vielleicht irgendwann zu Rom und sagen so, jetzt gebt uns bitte einen König und sorgt dafür, dass es ein bisschen ruhiger wird bei uns. Aber grundsätzlich ist das irgendwie eine andere Rollenverteilung als davor. Und das hat dann auch zur Folge und ist auch irgendwie eine logische Folge, dass dann so vermeintliche Grundprinzipien wie Parcere Subjectis et Debellare Superbus dann halt wirklich nur noch Floskeln sind.
Zumal ja, gerade wenn man an diese Phrase von Vergil denkt, und das muss man, finde ich, in diesem Buch auf jeden Fall, wir dann wieder dran denken an unsere Textstelle mit Superbia bei Agrippina. Also wer sind denn jetzt hier die Stolzen, ne? Die man bekämpfen müsste eigentlich.
Voll. Ja, und dann gibt es ja auch diese Stelle, wo irgendwie Claudius meint, quasi die Römer haben jetzt überall für Frieden gesorgt, der Frieden ist so super und wir wollen, dass andere von diesem Frieden profitieren. Und ich meine, man fragt sich halt schon ein bisschen, wie weit ist es mit dieser Pax Romana her?
Ja.
Wenn da ständig irgendwelche Aufstände aufflammen, ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, dass da wirklich eine Kontrolle da ist. Und das ist auch kein Wunder, weil die ganze Energie halt ins Herrscherhaus gesteckt werden muss und das erstmal da irgendwie. Mhm. Und auch da erweist sich ja jede Form von Kontrolle irgendwie als illusorisch. Ich sehe auch immer, aber grundsätzlich. Und ja, da fließt irgendwie die ganze Energie hin. Und nicht zufällig ist es halt dann auch so, dass der Auftritt von Nero zugunsten der Einwohner von Ilium eben da so hervorgehoben wird, ne? Weil diese ganze Provinzen, das ganze Externe dient eben wirklich eigentlich nur dazu, das Interne zu inszenieren.
Ja.
Und die gleiche Kerbe schlägt eben diese Geschichte mit Claudius' Intervention für Cruz, die aber eben eigentlich seinen privaten Arzt da, ja, ein Gefallen für den ist.
Ja. Was machen wir denn jetzt mit Claudius? Also, das war jetzt hier irgendwie so ein bisschen sehr kurzes Ende und auch sehr fokussiert auf Agrippina und Nero da, ne? Also, dass Claudius so dann am Ende
sang und klanglos
tatsächlich tot ist, ne? Das ist ja irgendwie schon fast ein Nebensatz. Also, natürlich gibt's dann bei Suetonen mehr und Apocalypticus ist ja auch jetzt nicht unwesentlich, was Claudius angeht. Aber ja, sang- und klanglos ist wirklich das, wie er hier verschwindet aus den Annalen. Und ich habe mich jetzt gerade auch noch mal gefragt, so, also was machen wir denn jetzt mit Claudius? Weil wir hatten ja auch eingangs, als wir zu Buch 11 gekommen sind, hattest du ja auch zusammengefasst, so Claudius in der Forschung und in der Historiografie. Und man kennt ihn halt als diesen schwachen Kaiser, ne? Der halt vor allem seinen Frauen folgt, was wir hier jetzt auch gesehen haben. Und jetzt auch beim nochmal Lesen habe ich mich schon auch nochmal gefragt, also war das wirklich so, dass der einfach gar nichts gemacht hat, gefühlt? Und vor allem hat er ja in Buch 11 durchaus was gemacht. Und hat er dann irgendwann einfach aufgehört, weil Agrippina ihn komplett untergebuttert hat? Oder ist das Tacitus Darstellung, die ihn so wirken lässt, als hätte er einfach nie irgendwas gemacht?
Ja, also ich habe echt so ein bisschen das Gefühl, dass im 11. Buch gab es ja diese paar Momente, wo man das Gefühl hatte, so da erscheint Claudius als eine sympathische Figur und da hat er irgendwie vernünftige politische Ansätze, aber das hat irgendwie fast jetzt vor dem Hintergrund dieses Buches wirkt das irgendwie fast ein bisschen wie so eine Art mitleidiges Zugeständnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
blindes Huhn findet auch mal ein Korn, so, ne?
Genau, genau. Ich habe eher das Gefühl, dass Tacitus hier ganz stark eigentlich operiert mit einem alternativen Herrscherbild, das halt irgendwie aus seiner eigenen Gegenwart kommt. Also Stichwort Trajan. Also gerade dieses Thema mit den Eroberungen, gerade dieses Thema mit dem so das große Reich unter Kontrolle halten und so weiter, gerade auch eben Richtung Britannien und so, also das ist irgendwie etwas, wo ich das Gefühl habe, so da spielt halt die Vorstellung von Trajan ist jemand, der das kann. Und Claudius oder die Julia insgesamt sind halt Leute, die das nicht können.
Ja.
Trajan ist jetzt auch, also expandiert ja auch, ne? Ihren darker Feldzug und so, aber das ist halt irgendwie, vielleicht ist es so eine Vorstellung von, wenn man es macht, dann muss man es halt auf eine gewisse kontrollierte Art und Weise machen und irgendwie muss es irgendwie auch zur Persönlichkeit passen.
Ja.
Also ich meine, so wie Claudius gezeichnet wird, eben als dieser letztendlich halt an sehr vielen Dingen, die jetzt nicht unbedingt herrscherlich sind, wenn man es so nennen kann, interessierte Mensch.
Ja, und willensschwach.
Und willensschwach und so, dann ist es vielleicht kein Zufall, dass halt seine vermeintliche Eroberung Britannien halt alles andere als eine sichere Eroberung ist. Oder irgendwie so wie. Und Tiberius ist zumindest jemand, der irgendwie, vielleicht ist das, was ihm tatsächlich irgendwie zugute hält, dass er zumindest irgendwie die Einschätzung hat, an welchen Punkten halte ich mich besser zurück und an welchen Punkten nicht.
Ja, was Tacitus ja, meine ich, mindestens einer Stelle sogar auch so sagt, ne, dass da die mit dieser Zurückhaltung und so, also dass Tiberius dann halt schon auch verstanden hat, sich zu mäßigen, dass nicht alles mit ihm durchgeht. Und dann ist aber auch wieder der Punkt, okay, Claudius ist willensschwach und weil seine Frauen immer über ihn drüber fahren und deswegen ist seine Eroberung auch schwach, weil er das halt nicht, also irgendwie mental nicht hinkriegt, diese Provinz, in der er gar nicht mehr ist, da unter Kontrolle zu halten. Da frage ich mich dann wieder, was wir auch am Ende von Tiberius Büchern diskutiert haben. Passt das nicht zu gut ins Bild? Also ist das nicht ein Narrativ, was einfach zu convenient ist?
Ja.
Das passt doch einfach zu gut ins Programm, oder? Also war das wirklich so?
Das ist schon sehr gestreamlined und irgendwie, ja, quasi monokausal abgeleitet aus irgendwie einer zugeschriebenen Eigenschaft oder irgendwie so wie. Aber ja, vor dem Hintergrund eben, also die paar Zugeständnisse, wo er irgendwie gewirkt hat wie ein also wie jemand, den man jetzt irgendwie nicht grundsätzlich ablehnen muss oder so, in Buch 11. Vielleicht kann man es auch anders interpretieren und sagen, so, das waren halt die Sachen, die Tacitus nicht ignorieren konnte.
Mhm.
Da hat ihm quasi irgendwie Claudius ein Schnippchen geschlagen und das konnte er quasi nicht unter die Vorzeichen stellen, dass Claudius komplett unfähig ist.
Ja.
Aber jetzt im Buch 12 ist ihm da irgendwie halt, ist dieser Strategie, diesem Narrativ irgendwie wenig entgegengestanden.
Mhm. Na gut, das war Claudius, jetzt ist Nero an der Macht und das heißt, Buch 13, jetzt wird's richtig lustig.
Jetzt wird's wild, genau. Ich meine, war es die ganze Zeit schon.
Aber jetzt wird's noch wilder.
Ja, war auf jeden Fall trotz einiger unerfreulicher Momente spannend mit dir zu diskutieren, Jana. Danke.
Ja, danke dir.
Freue mich auf die nächsten Folgen. Wir hoffen, ihr auch. Wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei bei dieser Reihe oder bei den anderen wechselnden Folgen. Wie gesagt, wir freuen uns sehr, wenn der Podcast euch gefällt, wenn ihr ihn dann abonniert, bewertet, rezensiert, weiterempfehlt oder unterstützt. PayPal, Steady. Und dann gibt's möglicherweise auch bei den wechselnden Folgen wieder eine neue Ovid-Folge. Für heute euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.